Es ist mal wieder der Tag danach. Es ist der 23. September 2024. Es ist Montag und es ist der Wochenstart. Ich bin Benjamin Golmer. Hallo.
Mein Name ist Marcel Joppa. Ein herzliches Hallo auch von mir. Ja, die Wahlen in Ostdeutschland sind mit dem gestrigen Sonntag Geschichte. Und ob sie Geschichte geschrieben haben, das schauen wir uns im Einzelnen mal an.
So ein klein bisschen Wahlkater habe ich tatsächlich, so ein kleines bisschen müde bin ich heute aufgewacht, aber auf der anderen Seite, Herr Joppa, ich muss sagen, ich bin von diesem Wahlabend hellauf begeistert, mir hat der richtig Spaß gemacht und da war wirklich für alle was dabei.
Ja, in der Tat. Also das muss ich auch sagen, das Ergebnis war vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar etwas überraschend, das schauen wir uns gleich an. Ich habe ja von den Zahlen sehr viel mitbekommen, von dem, was du gestern Abend bei Kontrafunk gemacht hast, sehr wenig, weil ich schlicht und ergreifend so in meinem eigenen Nachrichtenkosmos gefangen war.
Apropos Kontrafunk,
aber du hast ja wirklich mit vielen Menschen gesprochen.
Apropos Kontrafunk, es gibt tatsächlich Neuigkeiten bei diesem Radiosender, die werden wir heute veröffentlichen. Es gibt auch Neuigkeiten bei Buster Berlin, die werden wir heute auch veröffentlichen. Es wird eine Sendung voller Neuigkeiten sein und ansonsten muss ich sagen, diese Wahl hat wirklich so viel gegeben. Überraschung, wie du gesagt hast, aber auch Fake News, Blamagen und ein bisschen was davon werden wir jetzt in den nächsten 60 Minuten hören. Ich würde vorschlagen, wir starten mal mit einem der Wahlsieger.
Aber auf jeden Fall ist eines klar. Wir haben eine Aufholjagd hingelegt, wie es sie in der Geschichte unseres Landes noch niemals gegeben hat.
Das war Alexander Gauland mit seiner neuen Version von Wir werden sie jagen, jetzt neu, wir werden sie aufholjagen.
Ja, und die Aufholjagd, die hat ja funktioniert. Also für die SPD hat es funktioniert. Dieser Panikwahlkampf, wie ihn ja unter anderem auch die Linke genannt hat, hat halt dazu geführt, dass sich alle möglichen Wähler von Linke, Grüne, Freie Wähler und auch FDP gedacht haben, dann wähle ich jetzt mal den Woidke. Eigentlich finde ich das gar nicht, die SPD mag ich eigentlich nicht, aber naja, einer muss doch die AfD verhindern. Und das haben sie ja irgendwie geschafft. Also zumindest sind sie stärkste Kraft geworden, die SPD.
Woidke hat die AfD also aufholgejagt. Das Ergebnis hast du gerade umschrieben, es ist spektakulär. Es gab ja auch eine Umfrage, hat das ZDF veröffentlicht, wie viel Prozent der Leute, die SPD gewählt haben, wollten eigentlich nicht SPD wählen, sondern die AfD verhindern. Es waren 75%. Drei von vier SPD-Wählern haben angegeben, dass es ihnen nicht in erster Linie um die SPD ging, sondern es ging ihnen darum, die AfD zu verhindern. Also, es ist, ich will jetzt nicht wieder anfangen mit Demokratieverständnis, das wurde gestern viel gemacht, ja, aber es ist natürlich schon ein bisschen schwierig, wenn man eine Partei vor allem aus einem Grund wählt und der Grund ist, eine andere Partei zu verhindern.
Ja, und jetzt frage ich mich natürlich, was bekommen diese Leute denn dann? Nehmen wir mal an, du hast vorher FDP oder Freie Wähler gewählt, also eher so in Richtung neoliberal vielleicht auch denkend. Und dann bekommst du dann jetzt die SPD möglicherweise mit dem BSW, weil du ja die AfD verhindert hast. Ich behaupte jetzt mal, dass die AfD wirtschaftspolitisch näher an FDP und Freien Wählern dran liegt als BSW und SPD. Aber gut, das hat der Wähler dann eben so entschieden. Und die Grünen, die freuen sich bestimmt auch total, dass jetzt die alte Tante SPD vor der AfD gelegen hat. Aber dafür sind sie halt rausgeflogen. Also irgendwie, das kann doch keinen zufriedenstellen.
Das ist doch exakt der Punkt. Und bei der CDU in Brandenburg rasten die ja auch praktisch aus. Was haben die denn bekommen durch ihr taktisches Wählen? Die haben bekommen, dass die Grünen nicht mehr im Parlament sind. Das hat natürlich viele gute Gründe, aber auch diesen Grund, denn es gab ja auch erhebliche Wählerwanderungen von den Grünen zur SPD. Müsst ihr euch mal überlegen. Ne? Also wer von den Grünen zur SPD geht, der wählt ja nicht die Ampelkoalition in Berlin ab. Das ist ja ein entscheidender Grund, die Grünen nicht zu wählen, dass sie die Ampelkoalition vermurkst haben. Aber wer dann zur SPD geht, der wählt ja nicht die Ampelkoalition ab, sondern der wählt ja scheinbar doch Woidke und taktisch. Die Konsequenz ist, dass die Grünen rausgeflogen sind. Und es wird ja auch noch besser. Die Leute, die taktisch CDU verlassen haben, für Woidke und zur SPD gegangen sind, die Leute also, die Michael Kretschmer und seiner Aufforderung gefolgt sind, die haben dafür gesorgt, dass die CDU nicht mehr in der Landesregierung sein wird. Nach derzeitigem Stand jedenfalls.
Ja, oder zumindest, also wenn, dann zusammen mit BSW. Das ist auch eine super Konstellation. Ich musste auch wirklich sehr herzhaft gestern Abend immer wieder lachen. Also vor allem, weil zwischen, ich glaube, der zweiten Hochrechnung und der dritten, da lag fast eine Stunde. oder anderthalb sogar. Und dann war es eine, wo dann plötzlich die Grünen von 5 die ganze Zeit auf 4-3, 4-1 nachher gefallen sind. Und das hat mir schon wirklich ein bisschen, schon ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, weil dann kommt eine Ricarda Lang, setzt sich dann in die Medien und sagt, ja, also erstmal müssen wir dann jetzt mal gucken, wo die Fehler gelegen haben, aber vielmehr eigentlich nicht bei den Grünen selbst, sondern sie sagt, wir müssen wieder alles besser erklären. Also das müssen
wir aufarbeiten. Sie hat nicht schon wieder gesagt, irgendwas muss erklärt werden.
Ja, hat sie gesagt. Es muss besser erklärt werden, die Politik. Und sie hat natürlich eben auch dem Verlust der Grünen, dem Wahlkampf von Woidke geschuldet. Also mit anderen Worten, die Grünen haben alles richtig gemacht. Der Woidke hat es halt übertrieben mit dieser AfD-Geschichte. Eigentlich ist alles gut, weil die AfD wurde ja als stärkste Kraft verhindert, aber an uns liegt's nicht. Ja, das ist Realität, Marke Grün.
Komisch, eigentlich wollte ich mit dir über die SPD reden. Warum landen wir immer wieder bei den Grünen?
Ich habe keine Ahnung, ist doch so eine Splitterpartei mittlerweile.
Ich hoffe, dass wir in der Partei wirklich eine riesige Fanbasis haben. Ich hoffe, dass da eine gewisse Selbstironie besteht und dass man sich vielleicht auch selbst in Frage stellt und deswegen 100% Buster Berlin gehört wird. Es wäre wirklich wünschenswert. Liebe Grünen, jetzt geht's richtig los. Macht euch auf was gefasst. Also fangen wir doch mal an mit der grünen Spitzenkandidatin Antje Töpfer. Okay, am Tag der Wahl hat sie gesagt, die grüne Spitze, also ich zitiere aus der Bild, aus dem Ticker, die grüne Spitzenkandidatin Antje Töpfer hält das Ergebnis der Wahl für wegweisend. Ja, Frau Töpfer, ich auch. Es werde eine Entscheidungswahl darüber, in welchem Land wir leben wollten. Ja, Frau Töpfer, wir sind uns einig. Wir wollen wirklich alle in einem Land leben, wo die Grünen in keinem Parlament mehr sitzen.
Mega. Also, vielleicht meinte die gute Frau natürlich auch, dass es wegweisend ist, dass alle demokratischen Parteien zusammenstehen, um dann die AfD an der Spitze zu verhindern. Frau Töpfer, ich möchte Ihnen einen ganz, ganz wichtigen Unterschied nennen zwischen Brandenburg und dem Bund. In Brandenburg in der Tat ist Herr Woidke sehr beliebt gewesen und da hat man möglicherweise auch als Linker, FDPler, Grüner mal gedacht, mein Gott, den wähle ich jetzt halt. Ich wähle jetzt SPD, um den Landeschef zu bestätigen. Im Bund klappt das nicht, weil im Bund wählt kein Schwein plötzlich die SPD, weil kein Schwein möchte unseren Bundeskanzler Olaf Scholz im Amt bestätigen. Also wer bitteschön würde denn dafür ein Kreuzchen machen, um zu sagen, okay, ich gehe jetzt von meiner Partei zur SPD, weil dieser Scholz, der muss auf jeden Fall an der Spitze des Landes bleiben. Das wird nicht funktionieren. Also wegweisend, Frau Töpfer, ja ganz bestimmt, aber in den Untergrund.
Da sagst du was. Also ich wünsche mir tatsächlich, dass Olaf Scholz sich ein Beispiel an Dietmar Woidke nimmt und diesen Wahlkampf klar personalisiert.
Okay. Woidke hat übrigens schon gesagt, er wird Olaf Scholz Wahlkampfhilfe geben. Er wird während der Bundestagswahl in New York und dann, glaube ich, wollte er noch irgendwo nach Nigeria. Und also ganz im Ernst. Natürlich kann man es nicht vergleichen, Brandenburg und Bund, allein schon was die SPD angeht. Aber dass Herr Scholz ja nahezu versteckt wurde in den vergangenen Tagen und Wochen, genauso wie Saskia Esken aus Brandenburg, aber auch aus den anderen Ostländern, massiv angegriffen wurde aus ihrer eigenen Partei heraus. Das muss doch irgendwie zu denken geben.
Ich habe ja gestern bei Kontrafunk schon die Befürchtung geäußert, also ich war ja Journalist und habe Fragen gestellt, deswegen muss ich mich ein bisschen zurückhalten mit den Wahrheiten, die mir durch den Kopf geschossen sind. Die Sendung wäre besser gewesen, wenn nur ich gesprochen hätte. Das darf ich mal so sagen, du hast sie nicht gehört, aber es wäre so gewesen. Aber ich habe versucht, hin und wieder schon mal das alles in die richtige Richtung zu bringen. Und die richtige Richtung ist natürlich, dass wir jetzt Gefahr laufen, dass die SPD diesen Erfolg von Dietmar Woidke umdeutet zu einem SPD-Erfolg. Ja. Und darauf basierend auch behauptet, dass jetzt die Trendwende eingeleitet wurde und man jetzt wirklich mit Volldampf Richtung Hamburger Bürgerschaft geht. Denn das ist die nächste Wahl, die angeht. Moin, moin, und zwei geht nach Hamburg zu Peter Tschentscher. Und dann natürlich die Segel auch selbst und kämpft und dann auch die Bundestagswahl gewinnen wird. Da ist die Gefahr, dass die das jetzt genauso umdeuten. Und ich glaube, heute in der Bild habe ich auch schon wieder eine Schlagzeile gesehen, die klang so ein bisschen in die Richtung. Mal gucken, ob die sich jetzt schnell öffnet und ich das so finden kann. Nee, egal. Aber natürlich ist die Wahrheit eine ganz andere. Es war ja ein Wahlkampf der SPD gegen Scholz und in einer Abkehr von der Ampelkoalition. Von der wollte man überhaupt nichts hören. Von daher wäre es wirklich dreist, wenn man das jetzt versucht umzudeuten.
Total. Und wenn ich mich nicht irre, hat ja auch die Bild am Rande des UN-Besuchs in New York von Scholz dann Scholz gefragt, wie er das denn mit der Wahl fände. Und hat er gesagt, ja, nee, das fände er total schön. So, also war jetzt nicht unbedingt ein Überschwang an Emotionalität, das sind wir jetzt von Scholz auch generell nicht gewöhnt, aber dass sich dann heute Lars Klingbeil, SPD-Chef, Saskia Esken, SPD-Chefin, Kevin Kühnert, Generalsekretär hinstellen und sagen, das zeigt uns, dass Olaf Scholz der richtige Kandidat für die Bundestagswahl 2025 ist, denke ich mir, wo wart ihr? Wo wart ihr gestern? Habt ihr das? Wen wollt ihr eigentlich verarschen?
Dich, wie immer. Also ich bin ja schon beruhigt, ja. Nach einer Landtagswahl, Kanzler im Ausland, da habe ich ja schon Angst, dass wir die Wahl wiederholen müssen. Ja, das war ja bei Angela Merkel so, dass Angela Merkel sich aus Südafrika zugeschaltet hat, weil sie darauf hinweisen wollte, dass das, was da im Thüringer Landtag passiert ist, nämlich die Wahl von FDP-Mann Kemmerich, dass das ja so nicht geht. Das hat sie aus Südafrika gesagt und die Konsequenz war, dass Kemmerich dann tatsächlich wieder weggegangen wurde und Ramelow zurückkam. Es ist schön, dass die ehemalige FDJ-Funktionärin Angela Merkel den linken Bodo Ramelow, also SED-Nachfolgepartei, dann quasi als thüringischen Ministerpräsidenten installiert hat. Und jetzt setzt mal dem Ganzen noch einen drauf. Dafür hat sie eine Rüge vom Bundesverfassungsgericht kassiert. Das BVFG hat gesagt, so darf die Kanzlerin nicht agieren. Und aus dem Ausland ohnehin nicht. Da bin ich ja schon froh, wenn Olaf Scholz einfach bloß kichert, wenn er in New York ist.
Der soll mal schön da bleiben, dann hat er auch Chancen auf den Wahlsieg. Ja, wir werden es sehen. Aber schwierig wird halt jetzt für Dietmar Woidke eine Regierungsbildung werden. Und wir haben ja mehrere, wie ich finde, doch durchaus interessante Punkte bei dieser Wahl. Das erste ist, das haben wir gerade schon gesagt, wie die Wählerwanderung gewesen ist. Das zweite ist das Abschneiden der Kleinen- und Kleinstparteien oder die, die sich dazu gemacht haben. FDP unter 1%, ein Wahnsinn. Und dann haben wir natürlich, dass die AfD die Sperrminorität erreicht hat. Also ein Drittel, über ein Drittel der Stimmen und damit wirklich Macht auch in der Opposition hat in Brandenburg.
Das ist wirklich eigentlich ein Horrorergebnis für Woidke. Und es gibt ja schon jetzt die Ersten, die sich dazu äußern und das genauso interpretieren. Da haben wir zum Beispiel Christian Meyer, der kommt von den Grünen. Und der schreibt, wir haben immer gewarnt, Platz 1 für die SPD nützt nichts, wenn Grüne nicht in Landtag kommen. So gibt es keine Mehrheit ohne Faschisten oder Putin-Freunde. Ach, Herr Meyer, Sie sind wirklich ein sehr schlechter Verlierer, aber er weist auf etwas Wichtiges hin. Das, was Woidke jetzt ja machen kann, ist entweder ein Zweierbündnis mit dem BSW und da hat er tatsächlich 46 Stimmen und er braucht 45. Das heißt, er hat jetzt, einer kann abspringen bei einer Abstimmung, aber keine zwei dürfen abspringen. Ah. Und das ist sowieso schon eine Situation, die erfahrene Politiker immer versuchen zu verhindern, denn du brauchst ja da einen 100% funktionierenden Fraktionszwang. Diesen 100%ig funktionierenden Fraktionszwang, von dem ich jetzt nicht genau weiß, ob ich den demokratisch finde, aber Wurst, den auch noch mit einer neuen Partei herzustellen, wo man nicht genau weiß, wer da eigentlich alles über die Liste reinkommt, ob man die jetzt auch alle kennt, ob die alle verlässlich sind, das ist ein Albtraum für Woidke.
Ja. Gut, es gibt natürlich welche, die sagen, ja, aber komm, das BSW ist ja eigentlich vorgegangen aus der Linken. Die Linken sind doch vorgegangen aus PDS und WASG. Und das WASG hat sich doch mal von der SPD abgespalten. Also im Endeffekt sind die doch total nah beieinander. Möglicherweise näher als SPD und CDU. Aber das ist halt natürlich auch eine SPD-Wahrnehmung von vor vielen, vielen Jahren, als es wirklich noch die Sozialdemokraten gewesen sind. Mittlerweile sind die ja viel mehr in der Mitte und an der CDU dran. Aber deswegen fand ich es auch so spaßig, dass der Woidke als eine der ersten Reaktionen am Wahlabend gesagt hat, ja, als allererstes wird er sich jetzt erstmal mit der CDU unterhalten. Es ist ungefähr dann genauso wirksam, als wenn jetzt, weiß ich nicht, die Freien Wähler sagen, als erstes unterhalten wir uns mit den Linken. Ja, eine Regierung bildet ihr trotzdem nicht zusammen.
Also Herr Joppa, zunächst einmal ist es sehr höflich von Herrn Woidke, dass er zunächst bei der CDU anrufen möchte. Er wird sich sicherlich bedanken für die vielen Stimmen, die sie ihm geschenkt hat. Das ist sehr höflich von Herrn Woidke. Zweitens muss ich schon dazu sagen, das hat er zum Zeitpunkt gesagt, wo er auch darauf hingewiesen hat, dass das Wahlergebnis noch überhaupt nicht klar ist. Und zu diesem Zeitpunkt es auch so aus, als wenn er eine CDU-Grüne-SPD-Regierung bilden könnte. Das muss ich mal schon dazu sagen.
Ja, aber knapp.
Ja, mit den Grünen auf 5%. Und Herr Joppa, Ich denke, es ist
vielleicht,
ganz.
Vielleicht möchte er ja auch mit der, vielleicht will er mit der CDU ja auch sprechen, um zu auszuloten, wie weit die denn bereit wären, mit dem BSW zusammenzugehen. Und ähnliche Gespräche finden ja auch gerade in Thüringen statt. Das könnte natürlich durchaus der Fall sein.
Das ist richtig, ja. Also eine Koalition mit allen im Parlament vertretenen Parteien außer der AfD hätte eine satte Mehrheit. Könnte zwar die Verfassung nicht ändern, weil du schon darauf hingewiesen hast, dass die AfD Sperrminorität hat, aber hätte eine satte Mehrheit. Aber es ist ganz wichtig, dass wir uns jetzt nochmal zurück erinnern um 18 Uhr und kurz danach, was da eigentlich passiert ist. Denn im ZDF ist tatsächlich, wie soll ich sagen, Epochales passiert. Bettina Schausten hat nämlich zu ihrem Kollegen auf die grüne Wahlparty geschaltet. Zum Reporter Carsten Behrendt. Und Bettina Schausten war etwas skeptisch, ob die Grünen mit absoluter Sicherheit wieder ins Parlament kommen.
4,5 sagt die Forschungsgruppe Wahlen in der Prognose. 5 die Grünen. Für beide Ergebnisse gilt, das ist nicht sicher, wie das ausgeht, Carsten Behrendt. Und da ist wahrscheinlich jetzt auch noch viel Unsicherheit im Raum.
Naja, aber doch gepaart mit sehr viel Optimismus hier in der Schinkelhalle, als die Prognose verkündet wurde.
Ach. Ja, Optimismus ist ja erstmal nicht verkehrt.
Da herrscht also Optimismus, aber Herr Behrendt hat das noch ein bisschen weiter ausgeführt.
Sie haben alle erstmal erleichtert gejubelt und die Spitzenkandidatin Antje Töpfer hat danach gesagt, sie ist ganz zuversichtlich, das wird reichen, die Grünen werden einziehen und sie werden auch noch das Direktmandat holen. Also trotz der großen Niederlage ein Sieg auf der ganzen Linie, viel Optimismus hier bei den Grünen.
Oh, das ist, hat das er ist für Sieg die auf der ganzen Linie gesagt?
Ja, hat er gesagt. Und trotz der schweren Niederlage ein Sieg auf der ganzen Ebene. Das muss man sich erstmal vorstellen. Ne?
In der Tat. Das Direktmandat haben sie übrigens auch nicht geholt. Das haben sie auch. Also die aussichtsreichsten Direktmandate haben sie gegen die SPD verloren, wenn ich mich da recht entsinne. Auch das von den Freien Wählern übrigens, was ja irgendwie sehr stark in den Fokus geraten ist. In einem Wahlkreis, da sollte ein Freie Wähler Kandidat das von der AfD abluchsen. Auch das hat nicht geklappt. Das wäre ja noch so die Möglichkeit gewesen, dass über ein Direktmandat doch noch irgendwie in den Landtag einzieht, obwohl man unter der 5%-Hürde gelandet ist. Ist aber nicht so passiert.
Ich habe tatsächlich auch die Daten für beide Wahlkreise, die so umkämpft waren, rausgeholt. Kann ich gleich nochmal präsentieren. Noch ein Wort zu dem ZDF-Mann. Also, wenn man genau hinhört, zitiert er ja die grüne Spitzenkandidatin. Aber meines Erachtens macht er sich die Einschätzung auch zu eigen. Und zwar am Ende dieses O-Tons. Von daher hat er sich halt wirklich richtig in den Regen gestellt. Denn am Ende sind es, 4,1% statt 5%. Und das Direktmandat ist halt doch nicht bei den Grünen gelandet. Und selbst wenn da mal Optimismus geherrscht hat, dann war es wohl Zweckoptimismus. Denn bei 5% weiß jeder, das kann in alle Richtungen kippen. Und es ist dann eben nach unten gekippt. Ja, dann haben wir hier den Landkreis, von dem du gesprochen hast. Also der Landkreis, der bei den Grünen so umkämpft gewesen ist und wo sie ihre ganze Hoffnung reingesetzt haben, das war Potsdam 1. Und den hat Manja Schüle gewonnen und zwar mit 34% vor Marie Schäffer von den Grünen und die hat 26% bekommen. Also ein großer Abstand von 8%. Und das, obwohl Campact 25.000 Euro geschickt hatte, um Marie Schäffer damit zu unterstützen.
Ja, das fand ich auch sehr bemerkenswert. So riesig ist der Wahlkreis ja nicht. Und 25.000 Euro sind da ordentliche Ocken. Da hätten die Grünen vielleicht ja, aber wahrscheinlich, wie das jetzt die Grünen natürlich argumentieren würden, lag es halt daran, dass man mit dem Wolke dann eben die AfD verhindern wollte. Und deswegen hat das halt nicht geklappt.
Campact hat also versucht, diesen Wahlkreis zu beeinflussen mit 25.000 Euro und tatsächlich hat Frau Schäffer knapp 12.000 Stimmen bekommen. Das heißt, Campact hat für jede Stimme, die Frau Schäffer am Ende bekommen hat, 2 Euro investiert. Das darf man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Muss man sich fragen, ob solche Kampagnen eigentlich legitim sind und wie man zu solchen Kampagnen steht. Wer sollte solche Kampagnen durchführen dürfen? Und darüber habe ich auch mit Saskia Ludwig gesprochen, CDU-Abgeordnete im Landtag und sie hat eine eindeutige Meinung zu diesem ganzen taktischen Wählen und zu Campact.
Es gab hier verschiedene Kampagnen, unter anderem von Campact. Das ist diese Kampagnenorganisation von Korrektiv, die massivst Wählerbeeinflussung betrieben hat, ohne dass es erkennbar war als Wahlwerbung. Gegenkandidaten haben sehr viel Geld bekommen und es gibt nicht einen Wähler in dem Wahlkreis, wie zum Beispiel bei mir, der nicht die Information bekommen hat, hat, taktisch wählen. Das ist sehr, sehr fragwürdig und für meine Begriffe hat es auch massiv die Wahl beeinflusst.
Durchaus. Natürlich macht das jede Parteispende, aber es ist halt schon besonders auffällig, wenn es Kampakt macht, die ja wie gesagt auch zu Korrektiv da ihre Verbindung haben und Korrektiv überall als das ja unabhängige Portal für Recherche und Faktenchecks immer wieder in den öffentlich-rechtlichen Medien hochgehalten wird und dass da dann eine massive Wahlbeeinflussung passiert, also, die meines Erachtens legal ist.
Für mich ist jetzt die Verbindung von Korrektiv und Kampakt neu, muss ich sagen. Das höre ich. Ja,
es gibt eine.
Aber wie die ist,
da müsste ich das tatsächlich nochmal herausklamüsern, ja.
Also auf diese aber Aussage von Saskia Ludwig und Marcel Joppa würde ich gerne Korrektiv ansetzen. Einen Faktencheck machen.
mach das. Aber in der Tat, um da nochmal zurückzukommen, es ist eine Beeinflussung, ja, definitiv. Und ein linker Kandidat hat ja ebenfalls Geld angeboten bekommen und hat das aber ausgeschlagen, meines Wissens.
Ja, das ist alles ein bisschen kompliziert. Also bei der Thüringen- und Sachsenwahl gab es ja diese Angebote ebenfalls, ich glaube konkret in Thüringen. Und da gibt es auch einen linken Kandidat, der hat es angenommen und der hat dann auch den Wahlkreis tatsächlich bekommen, dass der mit den vietnamesischen Wurzeln, Herrn Nguyen.
Richtig.
Da habe ich damals auch gehört, dass die Grünen es abgelehnt hätten. Nun heißt es aber rückblickend wieder, dass sie auch was bekommen haben. Also wer jetzt was bekommen hat, also hier in diesem Fall kann ich auf jeden Fall sagen, ja, das ist angekommen, das steht jedenfalls überall, 25.000 Euro. Ich würde eigentlich sagen, dass es schon fragwürdig ist, ob es der Partei überhaupt nutzt. Also wohin führt das, wenn die Grünen dann so eine Spende von einem Portal annehmen und sagen, jetzt haben wir 25.000 Euro, jetzt können wir hier mehr Plakate hängen, jetzt können wir hier mehr Unterschriften sammeln, jetzt können wir hier mehr Aussendungen machen. Aber auf der anderen Seite gibt es eben bei den Leuten, die davon nicht profitieren, einen Beigeschmack. Und ja, das ist zum Beispiel Frau Ludwig, das ist natürlich die AfD. So offensichtliche Kampagnen zu fahren, das sorgt immer beim politischen Gegner für enorme Wut.
Und wir müssen doch einfach mal die Realitäten anerkennen, egal ob es in Brandenburg, Thüringen, Sachsen ist, ob es auch bei Kommunalwahlen und auf kleinen Ebenen der Fall ist. Wir haben eine Verschiebung, wir haben einen Graben in der Mitte. Und natürlich kann man jetzt als bürgerliche Parteien sagen, wir wollen die AfD verhindern. Dann reicht der Stimmanteil aber nicht mehr aus, um jede dieser bürgerlichen Partei mit einer ordentlichen Stimmanzahl auszustatten, sondern dann konzentriert man sich auf eine. Ob das jetzt die SPD mit Dietmar Woidke ist, ob das die CDU in Sachsen gewesen ist mit Herrn Kretschmer. Gleichzeitig muss man anerkennen, dass die AfD, und ich nehme jetzt auch sogar mal das BSW mit rein, weil die ja auch durchaus für dagegen und gegen ein Weiter-so stehen, also diese beiden, auch massiv, teilweise 40% der Stimmen, manchmal sogar 50% der Stimmen zusammengenommen haben. Wir haben diesen Graben. Und wenn man diese Parteien verhindern will, dann funktioniert das nun mal nicht, wenn die Grünen sagen, wir wollen alle stimmen, die SPD sagen, wir wollen alle stimmen, das geht nicht. Punkt aus.
Der Spitzenkandidat der CDU hat sich ja auch geäußert. Also Jan Redmann sagte, es habe 45% für die Ränder gegeben und damit meint er dann BSW und AfD. Und das sei ein Misstrauensvotum. Und da kann ich ihn nur bestätigen, denn ich bin mir sicher, dass die AfD in manchen Wahlkreisen mittlerweile auch ein Verkehrsschild aufstellen kann. Es bekommt trotzdem die dreifachen Stimmen des CDU-Kandidaten. Und das liegt daran, dass die Leute wirklich die Nase gestrichen voll haben von den Wanderwitzen der CDU oder von den Schneiders der SPD, von den Funktionären, von den Politikapparatschicks, von denen man das Gefühl hat, dass die ihr immer das Gleiche erzählen und dass die nicht authentisch sind.
Ja, und das ist halt auch ein großer Spiegel natürlich der Bundespolitik. Und es ist eine Landtagswahl, mal wieder eine Landtagswahl gewesen, wo tatsächlich die Menschen, die Wähler dort laut Umfragen bundespolitische Themen mehr beschäftigt haben als landespolitische Themen. Also da sei natürlich die Migrationskrise, die beschäftigt jetzt Bund und auch Land. Da können beide ein bisschen was natürlich steuern. Aber außenpolitisch zum Beispiel auch die Ukraine-Frage, die hat viel beschäftigt. Da kann ein Land deutlich, deutlich weniger zu beitragen als der Bund. Wirtschaft, ja, sicherlich auch ein Landesthema. Da hat Woidke aber eigentlich in Brandenburg sogar geliefert. Aber im Bund hat man halt die Grünen sitzen und da hört man halt von einer Deindustrialisierung und das schreckt natürlich auch viele ab. Also Bundesthemen, klar, irgendwie mit Aufwind.
Wirtschaftlich hat Voigt dir geliefert. Das heißt es ja immer, wegen des Wirtschaftswachstums im Jahr 2023, das lag so um die 2%. Jetzt sagt die AfD aber dazu, das war eigentlich kein Voigt-Wachstum, das war ein Tesla-Wachstum. Die Tesla-Fabrik, die jetzt ja hochgelaufen ist, die habe eben dazu geführt, dass dort auch Ansiedlungen gekommen sind. Und das habe eigentlich, diese Megafabrik ist ja tatsächlich einer der größten Arbeitgeber in Brandenburg, die habe eigentlich dazu geführt. Ja. Das hat mir der Herr von der Mittelstandsinitiative Brandenburg gestern im Grunde genommen auch so bestätigt, auch wenn unser Gespräch recht kurz war bei Kontrafunk, aber er sah das ähnlich. Jetzt hält die Landesregierung aber wieder entgegen, na, wer hat denn Tesla hierher geholt? Das war doch unser Wirtschaftsminister, das war doch unser Ministerpräsident. Ohne uns wäre doch Tesla hier nicht hergekommen. Wir haben ja alles möglich gemacht. Wir haben ja sogar im Wasserschutzgebiet bauen lassen. Da sind wir beim nächsten Punkt. Es gibt ja durchaus auch berechtigte Kritik gegen diese Tesla-Fabrik im Wassernotstandsgebiet in Brandenburg. So.
Naja, also ich finde es halt am besten, weil du gerade Wirtschaftsminister auch nochmal erwähnt hast, dass wirklich die Grünen nicht drin sind, weil wären sie auch nur mit einem Direktmandat reingekommen, dann hätte es wahrscheinlich gereicht zur Weiterführung der bisherigen rot-schwarz-grünen Koalition in Brandenburg. Und das hätte mich nach dem gestrigen Wahltag doch sehr arg enttäuscht, muss ich sagen. Und jetzt haben wir halt den Salat. Aber ich bin ja auch nochmal gespannt auf all die Parteien, wie sie sich heute dann auf Bundesebene in Berlin äußern werden. Viele haben es noch nicht getan, einige haben es schon getan, die AfD beispielsweise. Und vor allem schaue ich auch ein bisschen auf die FDP. Bist du da auch so neugierig?
Ich habe hier bloß kurz eine Nachricht von der Bild-Zeitung gelesen, dass Lindner bleibt in der Ampel vorerst. 0,8% in Brandenburg, FDP schlechter als Tierschutzpartei. Lindner bleibt in der Ampel vorerst, steht hier.
Ja, stabil und ganz klarer Auftrag für eine neue Regierungsbildung und als Spitzenkandidat, Herr Lindner, definitiv. Aber der bayerische FDP-Chef, dessen Name mir leider entfallen ist, der hat sich jetzt als erster Chef eines Landesverbands für einen Ausstieg aus der Koalition ausgesprochen. Der Generalsekretär Gierserei war gestern in mehreren Medien. Dabei ist er sehr gekonnt der Frage immer wieder ausgewichen, wie das denn jetzt eigentlich mit diesem Ausstieg aus der Koalition aussieht. Und Herr Kubicki, der hat natürlich auch gesagt, also jetzt 2 Wochen, da müsste man jetzt nochmal in der Ampel wirklich alles geben, um die persönlichen Ziele der FDP durchzubringen und sonst muss man halt raus. Naja. Ich weiß nicht so richtig, wie die Chancen dafür stehen.
Der FDP-Vorsitzende aus Bayern heißt Martin Hagen. Ich kenne ihn auch aus Corona-Zeiten, denn der hat tatsächlich öfter mal auch ein bisschen ausgeglichenere Sachen gefordert. Das war im Grunde genommen so der bayerische Kubicki. Fand ich ganz in Ordnung. Aber gut, auch er ist ja aus dem Landtag geflogen. Herr Hagen ist auch raus. Das heißt, er ist auf jeden Fall auch unzufrieden und konnte aber auch den Abstieg der FDP nicht aufhalten und ist deswegen jetzt auch nicht die große Kraft in der FDP, weil er nicht mal mehr Mandat hat. Andererseits, wer ist denn noch die große Kraft in der FDP? Die Partei fliegt seit Ewigkeiten aus Landtagen raus und erzielt schwache Ergebnisse. Es ist wirklich ein Trauerspiel. Ja.
Also so wirklich groß ist sie in den Landtagen nicht mehr vertreten oder teilweise auch überhaupt nicht mehr vertreten. Und ich frage mich halt, wie kann es jetzt noch weitergehen? Weil wenn die FDP wirklich in den nächsten Wochen ihre Punkte ganz explizit durchsetzen möchte und der Ampel ihren Stempel aufdrücken will, da stellt sich dann natürlich breitbeinig mindestens die SPD hin, die auch ganz, ganz mies im Moment in Umfragen ist und sagt, nee, Moment, wir müssen der Koalition jetzt unseren sozialdemokratischen und ganz sozialen Stempel aufdrücken. Und Kevin Kühnert hat ja das explizit gesagt. Er hat auch in Richtung FDP heute noch einmal gesagt, die FDP, die muss sich jetzt auch mal entscheiden. Also wir werden jetzt die Themen auf jeden Fall nochmal umsetzen und so weiter. Das heißt, vor allem zwischen den Parteien wird es wahrscheinlich sehr stark krachen. Und ich sehe da durchaus ein Potenzial, dass die FDP dann sagt, machen wir nicht, weil die Zeit läuft davon. Im kommenden Jahr, im kommenden Herbst sind Bundestagswahlen. Ein Jahr ist nicht so wahnsinnig viel Zeit, um von Umfragewerten unterhalb der 5%-Hürde möglicherweise wieder in eine Regierungsverantwortung zu gehen. Und das möchte die FDP natürlich sehr gerne mit der CDU im kommenden Jahr.
Also die FDP gilt ja als die Partei der Freiheit und der Wirtschaft und ist auch des liberalen Wirtschaftens, also der Marktwirtschaft. Da möchte ich Herrn Lindner mal kurz daran erinnern, dass er ja sagte, dass man jetzt die Freiheitsenergien ausbauen würde. Und mit Freiheitsenergien meinte er damals im Jahr 2022 ja Wind und Sonne. Aber Herr Lindner, das, was Sie Freiheitsenergien nennen, das macht uns ja weiter abhängig. Das macht uns abhängig von den Zulieferern, zum Beispiel diejenigen, die die Windkraftanlagen bauen. Und das sind überwiegend Chinesen, weil sie in Deutschland nicht mehr gebaut werden. Selbiges gilt übrigens auch für die Solaranlagen. Also wenn wir darauf umstellen, sind wir angewiesen auf Chinesen. Und das ist das Gegenteil von dem, was Sie als Freiheit meinen. Dann, Herr Lindner, darf ich Sie daran erinnern, dass Sie einen impliziten Wärmepumpenzwang für Neubauten mitgetragen haben, den sogenannten Heizhammer von Robert Habeck. Das ist das Gegenteil von Marktwirtschaft, das ist das Gegenteil von Freiheit. Sie verbieten den Bürgern unterm Strich zu sagen, welche Art von Energie sie beziehen möchten. Und dritter Punkt, wenn wir nochmal über das Thema Auto sprechen, letzten Endes ist der Plan immer noch das Verbrenner aus und Sie greifen in den Markt ein mit einer E-Auto-Förderung. Das wird heute auf dem Autogipfel wieder besprochen und Habeck möchte die E-Auto-Förderung zurückhaben. Volkswagen fordert es ebenfalls. Sie greifen also in die freie Marktwirtschaft ein, indem sie das E-Auto fördern und den Verbrenner versuchen vom Markt zu drängen. Und das ist das Gegenteil von freier Marktwirtschaft, denn offensichtlich ist das E-Auto in seiner derzeitigen Form nicht marktfähig. Es kann diesen Markt nicht übernehmen, es sei denn, die Regierung kommt und sagt, es muss. Das ist alles keine FDP-Politik. Und deswegen, Herr Lindner, also Sie haben sich wirklich überlebt mit Ihrer Partei.
Und das gibt es ja in vielen Bereichen, auch was die erneuerbaren Energien angeht, dass die Regierung dort massiv Geld reinpumpt, damit Sachen überhaupt irgendwo wettbewerbsfähig sind. Man stelle sich mal vor, du gehst zum Bäcker und du hast dir jeden Sonntag immer dein leckeres Brötchen geholt und dann sagt die Bäckerin jetzt, nee, das Brötchen kostet jetzt doppelt so viel, weil die Regierung hat da eine zusätzliche Steuer drauf erhoben. Die möchte, dass du jetzt nur noch Kartoffeldinkelbrötchen isst. Die sind aber eigentlich relativ trocken. Die sind in der Herstellung auch deutlich teurer, aber ist kein Problem. Die Regierung gibt uns extra Geld für das Mehl, dass das alles günstiger wird. Also hier kannst du jetzt entscheiden zwischen deinen Brötchen, die sind teurer, oder zwischen den anderen, die wir haben aber künstlich billiger gemacht. Das ist ein Eingriff in die freie Marktwirtschaft. Und das kann ja nicht im Sinne der FDP sein, eigentlich.
So, wir sind bei der Hälfte angekommen. Jetzt kommen wir mal zu uns, Herr Jopper. Wir zwei haben ja auch einige Herausforderungen vor uns. Fangen wir doch mal an mit den Neuigkeiten, die beim Kontrafunk passieren. Sehr aufmerksame Zuhörer haben vielleicht mitbekommen, dass Herr Gollmann nicht mehr die Sendung am Donnerstag und Freitag bei Kontrafunk macht. Das hat zur Hälfte jetzt Romy Arndt übernommen. Aber ich kann euch versprechen, dass ich und auch Herr Jopper vielleicht sogar häufiger bei Kontrafunk auftauchen werden.
Richtig, denn die Abendsendung bei Kontrafunk, die also ab 20.05 Uhr läuft, die wurde jetzt zumindest unter der Woche auf Call-in, auf Live-Sendung umgestellt. Also das heißt, dass man mehrfach unter der Woche die Möglichkeit hat, mit Moderatoren von Kontrafunk zu sprechen. Unter anderem ist da natürlich auch Matthias Matussek, der ja auch seine Sendung eigentlich in der Abendschiene hat. Auch mit dem kann man dann künftig sprechen. Burkhard Müller-Ulrich selbst steigt auch in die Verantwortung.
Ach was.
Und natürlich
eine Live-Sendung mit Burkhard geben?
Also so habe ich das im Dienstplan gelesen. Ich verlasse mich da jetzt einfach mal drauf. und natürlich wir beide, das ist klar. Auch Ludka K., auch der wird das mit Live-Publikum und Live-Anrufen machen. Wann wir da jetzt im Einzelnen drin sind, darüber lässt sich zumindest nur in der kommenden Zeit sprechen. Benjamin, du bist am Dienstag, also morgen dran.
Ja, ich mache das morgen. Das ist dann letzten Endes so ähnlich wie Hallo Kontrafunk. Es soll aber immer um ein tagesaktuelles Thema gehen. Und die Jungs heute von Philosophieren, also Matthias Burchardt und Alexander Christ, die werden auch live sein, aber dann mit Wer spricht, so heißt die Sendung. Ich glaube, die machen keinen Höreranruf. Das weiß ich aber nicht, muss man heute Abend mal reinhören. Es ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Es kann auch sein, dass es live ist, aber da ist ein Gast vor Ort. Müssen wir mal gucken, wie das alles so umgesetzt wird. Es ist vieles im Fluss, aber bei Kontrafunk passiert richtig viel. Also Live-Umstellung jetzt der Abendsendungen und vermehrt wird es auch aktualisierte Ausgaben im Laufe des Tages geben. Das sind dann Mittagsausgaben. Also da passiert eine Menge, aber auch bei Basta Berlin passiert eine Menge. Wir werden kürzer.
Wir haben ja jetzt erstmal, nur zwei Wochen, die wir kürzer treten. Schlicht und ergreifend auch, weil Herr Gollmann ein bisschen was zu erledigen hat in den nächsten zwei Wochen. Und außerdem kommen wir auch wieder aus einer massiven Arbeitszeit heraus mit den Wahlen. So oder so, ihr müsst jetzt ein bisschen stark sein. Der Wochenstart, also das, was ihr hier jetzt gerade hört, wird zwei Wochen lang pausieren. Also das heißt, die nächsten zwei Wochen kein Basta Wochenstart.
Wir haben aber schon die Jungs vom Wahrheitsministerium informiert. Die werden auftreten, und zwar in Folge 244. Die haben wir nämlich am Samstag schon aufgezeichnet. Also nur mal so zur Orientierung. Wir haben also am Dienstag unsere Sendung aufgezeichnet, am Samstag dann eine weitere Sendung. Gestern waren wir live bei Kontrafunk. Wir gehen ein kleines bisschen auf dem Zahnfleisch dann tatsächlich, also ich vor allem mache dann 14 Tage ein bisschen Pause, weil ich auch ein paar private Angelegenheiten zu regeln habe. Braucht euch aber keine Sorgen machen. Vielleicht erzähle ich da einen anderen Mal ein bisschen mehr drüber. Aber also Folge 244 ist bereits im Kasten. Ich finde, dass die echt schön geworden ist. Die floss richtig gut von uns beiden, hat sich gut angeführt. Aber deswegen kann ich euch auch garantieren, dass die Bundesrepublik weiter regiert wird von Olaf Scholz und dass in den nächsten 2,5 Wochen keine Rücktritte passieren werden. Das haben wir mit der Regierung bereits abgesprochen. Nicht, dass wir da irgendwie aus der Konserve wirken oder so.
Richtig. Was wir aber auf jeden Fall machen, und ich glaube, so gut kennt man dann die Jungs von Buster Berlin schon, dass wir eben immer am Donnerstag um 17.30 Uhr eine Folge auf YouTube veröffentlichen werden, auch auf unserer Webseite buster.berlin oder auf Odyssey. Das heißt, diese Woche die 243, nächste Woche die 244 und in der Woche danach wird es eine Spezialsendung geben. Da werde ich einen Studiogast haben. Da, wo Benjamin sitzt, sitzt jemand anders. Wer das genau ist, das werden wir noch kurzfristig verraten. Ich glaube, da könnt ihr aber sehr gespannt sein. Und dann sind wir ja auch schon wieder da.
Ja, also nach meiner Erinnerung sind wir jetzt ja seit ungefähr 2,5 Jahren selbstständig und haben in der Zeit noch nie einen Donnerstag ausgelassen.
Das ist korrekt. Wir haben sowieso, seit es Buster Berlin gibt, noch nie generell einen Donnerstag ausgelassen.
Nein.
Immer haben wir, ja,
meinst du,
wir haben
das ehrlich?
Immer ein. Das ist tatsächlich krass. So, ja. Es gab zwar immer mal wieder an einem Donnerstag dann eine Interviewfolge beispielsweise, aber wir haben immer donnerstags etwas veröffentlicht. Ausnahmslos.
Oh, da schicke ich dir jetzt gleich 18,36 Euro per PayPal. Da bin ich so stolz auf dich, dass du das durchziehst, Herr Joppa, und dass ich dabei sein darf. Mache ich sofort. Hast du immer verdient, weil du mich immer zum Bier einlädst. Aber wenn ihr das auch machen wollt, das wäre für uns natürlich eine riesige Hilfe. Das ist jetzt also der Aufruf oder die Bitte, uns auch finanziell zu unterstützen. Ist unsere Arbeit und wir machen sie, wie ihr mitbekommt, mit voller Leidenschaft und versuchen das auch alles richtig zu machen. Also per PayPal oder per Banküberweisung freuen wir uns wirklich sehr über jede Form der Unterstützung.
Und die ist natürlich notwendig, dass wir auch weitermachen können. Buster.berlin, da findet ihr alle Möglichkeiten, wie ihr uns und unsere Arbeit unterstützen könnt. Vielen, vielen Dank für alle, die das schon gemacht haben und vielen, vielen Dank für all das, was dann noch reinkommt.
Ja, und mal explizit auch schöne Grüße an alle, die uns nur hören, und zwar über Portale wie Spotify oder Apple oder so. Das sind auch über 10.000 Leute, die uns nur hören. Finde ich sehr beeindruckend.
Ach was?
Ja. Und überhaupt, dass es 10.000 Leute
nicht,
sind.
Die wissen gar nicht, wie wir aussehen. Ich bin der mit der Glatze.
So ist es. Und ganz liebe Grüße natürlich auch zu den Patronen der Freiheit bei Patreon. Da kann man auch mitmachen. Da habe ich gestern Abend um 21.30 Uhr noch ein Video nur für die Patronen veröffentlicht. Das mache ich einmal die Woche als Dankeschön, dass sie uns jetzt zum Teil schon seit über 2 Jahren unterstützen finanziell. Und habe da schon so eine kleine Wahlanalyse gemacht. Und da gab es dann auch Kommentare, und zwar von Mandy. Gestern wurde bei der Familie meines Freundes über das Ergebnis geredet. Es hieß, Gott sei Dank hat die AfD nicht gewonnen. Als dann aber der prozentuale Anteil erwähnt wurde, musste ich schmunzeln. Eine wirkliche Mehrheit kann man das nicht nennen. Traue mich auch gar nicht mitzureden, weil ich weiß, dass ich das schwarze Schaf dort bin. Und wenn ich meine Meinung sage, glaube ich, dass ich sonst zu allen Geburtstagen und Weihnachtsfesten ausgeladen werde. Finde diese Demokratie wirklich traurig hier.
Mandy, ich glaube, du bist mehr das blaue Schaf, oder? Zumindest klingt das ein wenig so. Aber ja, ich kann oder ich kenne diese Situation von sehr vielen Familienfeiern. Und irgendwie hat man auch das Gefühl, dass sich immer weniger Menschen beispielsweise auf große Geburtstage oder das Weihnachtsessen freuen. Bei Corona, da hat es angefangen, wo immer irgendwie alle eine unterschiedliche Meinung hatten. Und dann ist es mit dem Ukraine-Krieg weitergegangen. Mit der Ampel geht das natürlich auch immer weiter, auch was die AfD geht. Ich finde es immer toll, wenn man es trotzdem irgendwie schafft, miteinander zu sprechen. Aber es ist ja häufig auch, dass dann argumentiert wird von der anderen Seite. Ja, aber die bei ARD, die haben doch gesagt. Und aber der hat doch hier bei Hart aber fair. Oder dort bei der Maischberger, da war doch der und der. Und wenn die Grünen doch aber sagen, dass es so und so kommt, das sind aber für mich keine Argumente. Zumindest keine, die sich an Realitäten orientieren, sondern gefühlten Realitäten.
Darf ich noch einen Kommentar vorlesen von Patreon?
Oh, bitte.
Der kommt von Don, und Don ist, würde ich mal sagen, ein rotes Schaf. Ich glaube, ein dunkelrotes Schaf, wenn ich mich recht entsinne. Und er schreibt nämlich was ganz anderes. Ich kenne ihn auch schon länger und kenne auch seine Mails. Tja, das tut mir wirklich leid für alle AfD-Fans. Wenn ich unappetitliche Politiker habe, die für Positionen stehen, die für alle anderen unerträglich sind, dann kann ich nur mitregieren, wenn ich die absolute Mehrheit hole. Anscheinend ist aber bei 30% sogar im Osten der Deckel drauf. Mal sehen, wie lange es dauert, bis sich die AfD anfängt, selbst zu zerlegen, weil es viele einfach satt haben, Daueropposition zu sein, aber nie an die fetten Fleischtöpfe ranzukommen. Das schreibt Don.
Don, das mag vielleicht aktuell der Fall sein. Ich sehe da zwei Faktoren im Moment, die das ändern können. Faktor Nummer eins ist, wie wird sich das BSW entwickeln? Wird es möglicherweise in irgendeine Regierungsverantwortung in Ländern kommen? Wird es sich entpuppen als doch eher eine sehr mainstreamige Partei? Wird es eigentlich kaum den Unterschied machen, ob man dann BSW oder doch die Linke oder Grüne wählt? Das könnte dann vom BSW natürlich nochmal Protestwähler in Richtung AfD schicken. Das zweite sehe ich eher in der Zukunft, nämlich 2029. 2029 ist ein absolutes Superwahljahr mit Wahlen in Ostdeutschland und der Bundestagswahl. Und wenn wir sehen, dass AfD-Wähler oder, nein, ich muss anders sagen, wenn wir sehen, dass CDU-Wähler, SPD-Wähler, Grünen-Wähler sehen, dass in riesigen Koalitionen, die gegen die AfD geschmiedet werden, dann gar keine Politik möglich ist, ein Stillstand herrscht, sich die weiteren, auch die Bundesparteien weiter zerlegen, es gar keinen Unterschied mehr zwischen einzelnen Parteien gibt, dann wächst der Frust und damit möglicherweise, wenn sie sich nicht zerlegt, Don, dann auch mehr Stimmen für die AfD möglich sind.
Wenn ich jetzt nochmal genauer drüber nachdenke, war es eigentlich doch ganz gut, dass ich gestern nicht alleine bei Kontrafunk gewesen bin. Wir hatten schon echt auch starke Gesprächspartner, unter anderem Frank Wahrlich. Der hat darauf hingewiesen, dass Julia Klöckner von der CDU, sicherlich nach wie vor im Parteivorstand, sie war ja früher Ministerin, dass sie angeregt hatte, dass man darüber nachdenken könnte, sich die Wahlkreise auch aufzuteilen. Also dann gibt es Wahlkreise, wo die CDU nicht mehr antritt oder solche, wo die SPD nicht mehr antritt, möglicherweise auch die Grünen nicht mehr antritt, so dass man das quasi macht wie in Frankreich, um das Rassemblement National fernzuhalten und sich dann einfach verbündet gegen die AfD, auch im Osten. Und dann würden viele Wahlkreise, die jetzt blau sind, schwarz werden oder eben dann woanders auch rot. Das wäre so eine Idee. Und da habe ich dann erwidert, wir haben jetzt also die Brandmauer. Die funktioniert ja mehr schlecht als recht. Die AfD gewinnt weiter an Zustimmung. Dann hätten wir diese Form von Absprachen, die die AfD dann weiter von der Macht fernhalten sollen. Und dann bliebe halt nur noch das AfD-Verbot, wenn das jetzt alles nicht hilft. Aber auf jeden Fall sehe ich das anders als Hans-Christoph Berndt, der Spitzenkandidat der AfD Brandenburg, der heute frohlockte auf der Pressekonferenz, dass die Brandmauer bald passé ist. Das glaube ich tatsächlich nicht. Mein Dafürhalten ist, dass die Brandmauer noch mehrere Jahre halten wird.
Ja, das denke ich auch. Wir haben natürlich in einigen Ländern Europas haben wir ähnliche Parteien, Pendants zur AfD, die auch schon mal an Regierungen und selbst wenn es mehr auf kommunaler oder auf Landtagsebene gewesen ist, beteiligt gewesen sind. Aber, und sowas haben wir ja zum Beispiel auch in Frankreich gesehen bei den vergangenen Parlamentswahlen, wo es dann wirklich diese Absprachen gegeben hat. Also nach der Brandmauer ist das nächste Werkzeug die ganz unmittelbare Absprache zwischen den Parteien. Du schickst in dem Landkreis nur den an den Staat, du dafür den, wir unterstützen uns gegenseitig. Und das wird zu einem Frust beim Wähler führen. Weil irgendwann natürlich stellt sich dann der Grünen-Wähler beispielsweise die Frage, bin ich denn damit jetzt zufrieden, dass ich einen CDU-Kandidaten unterstützt habe und der macht eine Politik, die aus meinem ökologischen Bewusstsein heraus eigentlich völlig falsch ist. Was kann ich ihn da eigentlich tun? Ich möchte aber meinen Grünen-Kandidaten und vielleicht möchte ich den zurück und dann könnte sich das halt auch alles wieder zerknieseln und diese Absprachen eben doch nicht funktionieren. Beim Wähler führt es aber zu Frust.
Man muss sagen, dass die AfD natürlich im Moment ein absolutes Momentum hat. Also Weidel hat gesagt, der Osten ist blau. Dann habe ich auch gehört, der Himmel ist blau und die Zukunft ist blau. Also im Moment sind die einfach richtig gut in Form. Die haben richtig Spaß. Und das ist ja tatsächlich so etwas wie die vom Kompaktmagazin heraufbeschworene blaue Welle. Da ist tatsächlich das Gefühl, wir sind Volkspartei. Wir mischen den Osten auf, egal wo unsere Leute hinkommen, außer jetzt in den Innenstadtbezirken von Potsdam oder Leipzig oder Teilen von Dresden. da sind wir die Macht und die Leute freuen sich, wohingegen die natürlich kotzen, wenn Ricarda Lang kommt. Das ist ja nun mal so.
Ja, ja, ja.
Und das ist genau das Momentum, was die AfD gerade hat. Also ein total gutes Gefühl, was auch durch gute Wahlergebnisse bestärkt wird. Das Gefühl der AfD ist ja so gut, dass die sogar enttäuscht sind, was Sachsen und Brandenburg angeht. Das waren ja keine Jubelstürme, als das Ergebnis kam, obwohl das Ergebnis stark gewesen ist. Also das ist gerade das Gefühl der AfD. Die Frage ist, ob diese wirkliche Begeisterung und Euphorie jetzt Jahre tragen kann. Und da müssen wir mal abwarten.
Es hängt natürlich auch ein bisschen von der Politik eben aus Berlin heraus ab, weil im Osten hast du auch viele ländliche Bereiche und ich kenne es selbst, weil ich ja auf dem Dorf aufgewachsen bin, da guckst du eigentlich mehr, was passiert denn hier so kommunal und wo wird denn hier irgendwo demnächst nochmal ein Gebäude gebaut, kommt da ein neuer Supermarkt hin, wie läuft es mit den Vereinen? Das sind so Sachen, die dich da eigentlich groß interessieren und wie du eben auch ungezwungen in der Natur da schön auf dem Land leben kannst. Jetzt hat sich allerdings erstens natürlich durch die massive Zuwanderung und die Asylpolitik der CDU auch vieles im ländlichen Bereich getan. Du hast unübersehbar Flüchtlingsunterkünfte auch dort, wo eigentlich selbst schon wenig Deutsche vorher gewohnt haben. Dann kommt dazu die Grünen mit Heizpumpen, Wärmepumpen, mit neuen Heizgeschichten. Dann wird plötzlich irgendwie dein Ausblick möglicherweise mit Windrädern zugepflastert und. Und dann wird dir noch Angst gemacht, natürlich durch die Ukraine und durch den Krieg dort und man will es mit Russland eigentlich nicht unbedingt zu tun haben, aber die Bundesregierung schickt weiterhin Waffen an Kiew. Und das sind Sachen, die dich bundespolitisch plötzlich auch ganz elementar in deinem Leben auf dem Land dort natürlich belasten. Und ich finde solche Diskussionen wie Gender-Geschichten und LGBTQ und so weiter, ja, das spielt sich in der Großstadt ab. Das mag da auf jeden Fall eine Rolle spielen, auf dem Land eher wenig. Und wenn dann zu allem Überfluss, zu dem, was ich gerade noch gesagt habe, die Grünen dann noch kommen und sagen, aber das muss jetzt sein, dann ist einfach irgendwann der Deckel ab vom Topf, der hatte zu viel Druck und dann geht's nicht weiter.
Der Deckel hatte zu viel Druck. Das ist, wo kommt das her? Ich glaube, irgendwer hat gestern gesagt, der Deckel von der Migrationsdebatte ist in die Luft geflogen. Da war ein Deckel drauf. Ach. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber das fand ich wirklich stark, denn genau so ist es ja. Seit Jahren wurde diese Migrationsdebatte weggedrückt und auf einmal kommt die mit voller Wucht. Und wir haben ja in der letzten Sendung bei Basta Berlin auch eine Äußerung von Friedrich Merz gezeigt, die so dermaßen nach AfD geklungen hat. Das heißt, mehrere Parteien reden jetzt da AfD-Sprech. Selbst in der SPD findest du AfD-Sprech. Und das zeigt tatsächlich, dass diese Debatte jetzt da ist und dass die Debatte eigentlich seit Jahren von der AfD geführt wurde und auf einmal werden die AfD-Positionen bestätigt. Und das ist ja eine spannende Frage, welche Konsequenz daraus erwächst. Sagen die Leute dann, ja klasse, jetzt macht der Merz, jetzt macht die Faeser, jetzt machen sogar die Grünen so AfD-nahe Positionen, dann kann ich jetzt ja wunderbar die Grünen wählen, denn das wird ja bestimmt so weitergehen, wenn ich die bestätige. Oder sagen die Leute, nee, auf keinen Fall, jetzt erst recht AfD, jetzt wähle ich die Blauen und die treiben die dann weiter vor sich her und wirken dann aus der Opposition. Und ich denke, die Antwort für sehr viele AfD-Wähler wird klar sein, sie wollen weiter AfD wählen und wollen eben die Parteien damit treiben, solange es keine Koalition mit der AfD gibt. Spannend wird es so bei Leuten, die unentschieden sind. Also ich habe zum Beispiel gesehen, in Brandenburg, die Alten, also die, ich glaube, über 70 oder über 75-Jährigen, die haben wenig AfD gewählt. Ich weiß nicht, woran es liegt.
Viel CDU, ja.
Ja, da die scheinen jetzt irgendwie noch eine Brandmauer im Kopf zu haben, die Jungen hingegen nicht, da war die AfD klar die stärkste Partei. Aber diese Leute, die noch unentschieden sind, die sich noch einnullen lassen von diesem darfst du nicht machen, darfst du nicht machen, darfst du nicht machen, die werden auch vielleicht lieber zur CDU gehen.
Und wie gesagt, für mich war die Wahl ja an vielen Punkten ein Anlass zum Schmunzeln. Einer davon ist Kevin Kühnert gewesen, der auch gesagt hat, dass man ja noch viel vorhabe jetzt mit der Bundesregierung und man dürfe nicht aus Angst vor einer Unzufriedenheit in der Bevölkerung davon abweichen, Dinge im Koalitionsvertrag abzuarbeiten. Wenn man das zwischen den Zeilen mal analysiert, heißt das aber, dass im Koalitionsvertrag noch viele Punkte drin sind, die die Bevölkerung noch weiter verärgern werden und die Unzufriedenheit noch weiter nach vorne tragen, dass man das aber jetzt einfach auch abarbeiten muss, weil das ja vorher verabredet ist. So verstehe ich zumindest Herrn Kühnert. Herr Kühnert, dann können Sie das gerne mal versuchen. Dann brauchen Sie aber sich um Kanzlerkandidaten im kommenden Jahr nur wirklich keine Sorgen mehr zu machen.
Richtig guter Punkt. Also wenn der Koalitionsvertrag unterschrieben wird, da gucken wir ja normalerweise nicht groß rein. Da sehen wir dann die Koalitionäre und die machen die Unterschrift, wird schon nicht so schlimm kommen, ne? Oder wird sowieso nicht so kommen, egal. aber die haben ja tatsächlich einiges abgearbeitet. Denn wenn es dann zu solchen Forderungen kommt oder zu solchen Entscheidungen kommt, dann hieß es in der Vergangenheit häufig, ja, steht ja auch im Koalitionsvertrag. Das heißt, Christian Lindner hat bereits im Koalitionsvertrag jede Menge Kröten reingeschrieben in den Koalitionsvertrag oder sich reinschreiben lassen. Also viele Zumutungen waren dort bereits angelegt. Also das ist ein schöner Hinweis. Lass uns nochmal kurz reinhören und zwar in ein Schauspiel, was sich da zugetragen hat gestern Abend. Da gab es mehrere Schauspiele, die ich noch habe, die wir vielleicht in 10 Minuten noch abhandeln können, weil wir gerade bei der AfD waren. Also, ich habe ja gestern auch mit dem AfD-Landesvorsitzenden gesprochen für Kontrafunk. Das ist René Springer. Er hat nicht aufgelegt.
Immerhin, das ist sehr gut, Benjamin, das hast du gut gemacht.
Oh, die haben mich im Chat verarscht bei Kontrafunk, ne? Im YouTube-Chat haben die mich verarscht.
Ja?
Ja, ja. Da haben die gefragt, ihr Papst Freedom oder ich hab dich auf dem Schirm, ja? Professor Freedom, ich hab dich auf dem Schirm, ja? Du kommentierst auch bei uns gerne und jetzt warst du auch da im Chat. Und wird Benjamin wohl heute mit Alice Weidel sprechen können? Wie lange wird das Gespräch wohl dauern? Oh, war ich böse. Also, mit René Springer habe ich gesprochen, kann sich jeder nochmal anhören. Ich fand es ein interessantes Gespräch. Ich habe ihm eine Frage nicht gestellt, die mir aber auf der Zunge lag und die Frage hätte ungefähr gelautet, 75% der SPD-Wähler sagen, die wählen die SPD nicht aus Überzeugung, sondern weil sie die AfD nicht wählen wollen. Das ist ja schon eine ziemliche Masse an Menschen, die mit der AfD nichts zu tun haben will. Woran liegt's? So, das wäre in etwa die Frage gewesen, die ich ihm gestellt hätte. Und dann stelle ich fest, dass die Frage gestellt wurde und zwar in der ARD von Sascha Hengst und zwar gegenüber Alice Weidel.
Sie sagen, die Menschen haben taktisch abgestimmt. Ja, wahrscheinlich. Aber das sagt ja auch was über Sie, wenn auch in den Umfragen die allermeisten sagen, also eine Mehrheit sagt, wir wollen nicht, dass die AfD an der Regierung beteiligt wird und sogar nicht die Partei wählen, die Sie eigentlich wählen wollen, sondern eine andere Hauptsache, damit Sie nicht stärkste Kraft werden. Das sagt doch auch eine Menge über die Abneigung im Land gegen Sie. Muss Ihnen das nicht auch zu denken geben?
Ist Alice Weidel dann gegangen?
Nein, sie hat geantwortet und das wollen wir uns auch gerne anhören.
Also die ganzen Auswüchse, die sind ja auch maßgeblich den Medien zu verdanken, beispielsweise auch Ihnen. Ich meine, das, was hier gemacht wird mit aller Kraft, das sind Medienkampagnen noch und nöcher mit deutschem Steuergeld und mit GEZ-Gebühren gegen nur eine einzige Konkurrenzpartei und zwar gegen die AfD. Und dann trotzdem so ein Ergebnis eingefahren zu haben, das macht uns wirklich sehr, sehr zufrieden.
Ich weiß aber, was du jetzt danach möglicherweise noch spielen willst.
Ja,
hast
ja.
Du noch den?
Ich auch noch. Aber zunächst mal muss ich sagen, da hat Frau Weidel natürlich recht. Nun muss man aber ausrechnen, wie viel Unterstützung bekommt sie eigentlich dadurch, dass sie so angefeindet wird? Also Stichwort Wagenburg-Mentalität und die Leute sind ja auch sauer. Also wenn ich jetzt in Brandenburg lebe, irgendwo auf dem Märkischen Land und die Politik geht mir auf die Nerven und dann sehe ich bei die 100 in der ARD wieder diese ganzen Schauspieler und Kommunalpolitiker auftreten, die sagen, dass die AfD nicht gut ist. Und dann sehe ich am Donnerstag vielleicht Basta Berlin und die klären das alles auf und zeigen, was da eigentlich vor sich gegangen ist, dann denke ich mir doch so, okay, aber jetzt wähle ich extra die AfD, gerade wegen dieser massiven Kampagne. Also, ob diese massive Kampagne der AfD schadet oder nützt, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich bin aber eher bei Frau Weidel, dass es eine Unverschämtheit ist, dass die Kampagne so gefahren wird.
Ja, und zwar massiv und seit Jahren natürlich.
So, und jetzt kommt das, worauf Herr Jopper sich wahrscheinlich gefreut hat.
Vielen Dank, Frau Weidel. Ja, und nachdem unser Gebührengeld gerade eben die AfD auf den Bildschirm gebracht hat, kommen wir jetzt zur SPD. Da hat sich gerade der bisherige und vielleicht auch künftige Ministerpräsident Woidke geäußert.
Das meintest du, oder?
Ja, nochmal eine Klatsche in Richtung Alice Weidel, dass ja mit dem Gebührengeld auch ausgeglichen natürlich berichtet wird, weil wir hatten ja jetzt die AfD.
Ja, genau.
Und deswegen ist es ausgeglichen. Wahrscheinlich gerade 500 Grüne gleichzeitig einen Beschwerdebrief geschrieben haben, dass mit ihrem Gebühren ja jetzt die AfD auf den Bildschirm kam.
Genau so verhält sich das. Also meine Meinung übrigens, beides war legitim. Die Frage von Herrn Hengst war legitim. Die Antwort von Frau Weidel war ebenfalls legitim. Ja. Von daher hat mir das Spaß gemacht. Ich habe noch was anderes dabei. Darf ich das auch noch präsentieren?
Ja, bitte.
Das kommt aus der Elefantenrunde, also dieser ARD-Runde. Ich glaube, früher waren das klassisch die Generalsekretäre. Jetzt gibt es da auch ein paar andere Leute, die mitmachen dürfen. Und da ist mir aufgefallen, also die Grünen, die sind wirklich faszinierend, denn die sind ja eine eigene erneuerbare Ressource. Die schaffen es ja wirklich, erneuerbar immer neue, inkompetente Frauen in Spitzenpositionen zu heben.
Ja, ja, ganz konsequent, das können sie.
Da wäre beispielsweise Claudia Roth mit ihren Antisemitismus-Skandalen. Da wäre beispielsweise Annalena Baerbock mit ihren Kriegserklärungen. Da wäre Ricarda Lang mit allem, was Ricarda Lang so präsentiert. Also ich finde Ricarda Lang übrigens menschlich tatsächlich beeindruckend, aber politisch oft dünn. Aber ich habe was Neues für euch und das ist, was lachst du denn da so?
Ach nix.
Ich habe Emily Bühning für euch. Sie ist die grüne Bundesgeschäftsführerin und die war eben da in der ARD zu Gast. Und hier kommt die Frage des Moderators.
Welche Probleme identifizieren die Grünen für sich? Wo wollen sie künftig etwas anders machen?
Okay, Herr Joppa, vielleicht beantwortest du die Frage erstmal.
Künftig etwas anders machen, naja, da kann man jetzt ja eigentlich nicht bei sich selbst auf Fehlersuche gehen. Ich würde sagen, die Fehler liegen in der Ampelkoalition. Sie liegen darin, dass wir mehr unsere Politik erklären müssen. Mhm. Auch die anderen Parteien müssen das besser erklären. Ja, und ansonsten gilt es natürlich, den Kampf gegen die AfD weiterzuführen.
Würdest du sagen, dass die Problematik vielleicht auch eher in Russland liegt?
Oh, das ist nicht schlecht. Ja, wir haben natürlich die russische Desinformation und natürlich die Aggression aus dem Kreml noch gar nicht in Betracht gezogen. Ja, klar.
Herr Joppa, ich habe eine gute Nachricht für dich. Das Selbstbestimmungsgesetz ist mittlerweile in Kraft. Das heißt, du kannst zum Standesamt gehen und ankündigen, dass du dein Geschlecht wechseln wirst. 3 Monate später gehst du wieder hin und dann kannst du dein Geschlecht wechseln. Ich denke, du bist wirklich reif für eine Spitzenposition bei Bündnis 90 Die Grünen. Du kannst als inkompetente Frau auf jeden Fall Karriere machen. Aber hier kommt erstmal die Bundesgeschäftsführerin.
Wir wollen noch klarer herausstellen, wie wir dieses Land nach vorne bringen. Ich glaube, das Schlechtreden, was hier auch an diesem Tisch sehr viel gemacht wird von Deutschland, hilft uns da nicht. Das zahlt in die Kreml-Narrative ein.
Hey Leute, es
das
ist nicht
spielt
schlecht.
Putin in die Hände.
Es ist nicht schlecht. Selbst wenn Volkswagen alle Werke dicht machen würde, wäre es nach wie vor nicht schlecht. Selbst wenn die Chemieindustrie abwandert, dann ist das immer noch nicht schlecht. Wir dürfen das auch nicht schlecht reden. Ja? Und es gibt da noch dieses Kreml-Narrativ und das möchten wir vielleicht doch noch mal ein bisschen vertiefen mit Frau Bühning.
Putin ist gerade unterwegs, das haben wir wieder an Berichterstattung gesehen, und hat BSW und AfD als Handlanger, um die Angst zu schüren in diesem Land, um Verunsicherung zu schaffen. Und das ist ein Riesenproblem. Und wir als demokratische Parteien und wir Grünen sehen uns da auch sehr in der Verantwortung, müssen darüber reden, wie wir dieses Land voranbringen.
Boah, Wahnsinn, was für eine Luftnummer diese Frau. Also Putin ist jetzt gerade unterwegs, um über AfD und BSW Desinformation in Deutschland zu streuen und die Spaltung nach vorne zu treiben. Also das können die Grünen eigentlich ganz gut alleine. Dafür braucht es wirklich keinen Putin. Ich glaube ganz im Ernst, wenn überhaupt ein Wladimir Putin ansatzweise mitbekommen haben sollte, dass in Brandenburg gewählt wurde, dann wird er sich in einem riesigen goldenen Sessel im Kreml hingesetzt haben, wird sich die Berichterstattung angeguckt haben, laut gelacht haben und bei dieser Aussage von den Grünen, ich glaube, da hat er einen Herzinfarkt gekriegt. So sehr kann man sich gar nicht freuen.
Ach ja, also deswegen muss ich sagen, mir hat das alles sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte dann auch noch Kevin Kühnert und Bernd Baumann, den ich beiden Fake News vorwerfe. Aber vielleicht machen wir das dann ja in unserer Folge Buster Berlin 243. Heute machen wir es auf keinen Fall mehr. Die Zeit ist leider schon fast rum. Ich hätte jetzt noch jemanden, von dem ich sage, der hat eigentlich was verstanden und der sagt das auch. Und das ist ein Politiker vom BSW.
Ach.
Das ist Christian Leier, er ist Mitglied des Bundestages, war bei Die Linke und ist jetzt beim BSW und der hat sich geäußert zum Umgang mit der AfD.
Die Strategie im Umgang mit der AfD ist gescheitert. Da braucht man jetzt keine Blumen dran binden. Das hat einfach nicht funktioniert. Und eine Sache, die ich von den etablierten Parteien oft gehört habe in den zurückliegenden Wahlkämpfen, ist, dass sie mit Argumenten nicht mehr durchkommen. Sie erreichen die Wählerinnen und Wähler der AfD mit Argumenten nicht mehr. Da scheint es so zu sein, dass es die Wähler nur interessiert, wer es gesagt hat. Das ist ein Problem, das verstehe ich.
Genau, nämlich das, was das Verkehrsschild von der AfD sagt, überzeugt mich immer noch mehr, was Herr Wanderwitz von der CDU sagt. Ja? Er sieht ja so ein Problem, aber ich fand es total spannend, was er danach gesagt hat, denn er erklärt auch die Ursache des Problems aus seiner Sicht.
Aber wer hat damit angefangen? Wer hat zuerst gesagt, welches Argument kommt, ist mir egal, es kommt von der AfD, wir hören da gar nicht zu. Und ich glaube, zu Demokratie gehört eine inhaltliche Auseinandersetzung, da darf man keine Angst vorhaben. Und wenn man ein Demokrat ist, dann muss man auch die demokratische Auseinandersetzung suchen.
Ja, und wir sehen das ja nicht nur, was Argumente oder Pläne angeht, wir sehen es ja auch an diversen Anträgen, die in Landes- oder Bundesparlamente eingebracht werden von der AfD. Die werden grundsätzlich abgelehnt von allen anderen Parteien, weil das einfach so sein muss, weil man nicht mit der AfD stimmen darf. Und dann werden vielleicht ein paar kleine Änderungen gemacht und dann sagt Friedrich Merz, ja, so, dann jetzt machen wir das aber mal. Und im Endeffekt klingt es dann total ähnlich. Falls dann aber die AfD sagen würde, okay, dann stimmen wir damit, oh, dann war der Antrag möglicherweise falsch formuliert, dann muss die CDU den nochmal formulieren. Also so funktioniert es ja. Und das hat wirklich nichts mit Demokratie zu tun, Freunde.
Ja, ich persönlich gratuliere Christian Leier, dass er die Partei Die Linke verlassen hat, dass er bei Sarah Wagenknecht angeheuert hat. Das kann ich auch allen anderen empfehlen. Denn zur Linken haben wir heute wenig gesagt. Du kannst ja dem Sterben dieser Partei zugucken. Da ging es von 18 auf 10,7% und jetzt auf 3%. Das ist die Entwicklung der vergangenen drei Brandenburg-Wahlen für Die Linke. Die Linke war dort in mehreren Kabinetten, sie haben Minister gestellt, sie waren da tatsächlich eine Macht und mittlerweile sind sie gar nichts mehr. Das Beste, was ich von der Linken sehe, ist die Frau von Sea-Watch, Carola Rakete, die sie ohne BH auf Englisch im Europaparlament spricht. Das finde ich klasse, da drücke ich beide Daumen, dass es so weitergeht. Aber ansonsten,
und dabei für Waffen für die Ukraine stimmt.
Ansonsten kann ich euch sagen, aus meiner Sicht gibt es direkte Verbindungslinien von der Partei Die Linke in den Linksextremismus und in eine Form von Linksterrorismus. Ich könnte das an mehreren Beispielen versuchen zu belegen, aber an einem mache ich es ganz deutlich. Auf einem Parteitag vor nicht allzu langer Zeit, ich vermute es war 2023, hat auf der Bühne des Bundesparteitags der Partei Die Linke ein Delegierter aus Baden-Württemberg gesprochen. Und er hat erklärt, ich habe es auch schon mal gespielt, er hat erklärt, wie man mit der AfD umgeht und mit Gastronomen, die die AfD beherbergen. Man geht zunächst einmal zu den Gastronomen hin und sagt ihnen, dass es keine gute Idee ist und dass sie das bitte nicht machen sollen. Sie sollen die AfD bitte wieder ausladen. Wenn der Wirt das beim ersten Mal nicht versteht, geht man beim zweiten Mal nochmal etwas deutlicher hin. Nun ja, und wenn man dann immer noch die AfD dort zu Gast sein lässt, dann gäbe es eben andere Möglichkeiten, über die er öffentlich nicht sprechen kann. Was dieser Delegierte ganz klar gesagt hat, dass, aus meiner Sicht, dass es dann zu Sachbeschädigung gegen das Restaurant, gegen die Gastronomie geht. Und das ist für mich eine Form von Linksterrorismus. Die Partei Die Linke distanziert sich nicht von Gewalt gegen Sachen, gegen die AfD und gegen die Wirte. Und das toleriere ich nicht und ich möchte, dass diese Partei aus allen Parlamenten rausfliegt. Die hat in Deutschland nichts zu suchen, denn das sind Methoden, die in einem demokratischen Land nichts zu suchen haben.
Und an dieser Stelle dann noch einmal einen herzlichen Dank an Dietmar Woidke von der SPD, weil der Spitzenkandidat der Linken, der hat gestern ja wortwörtlich gesagt, dass die Linke in Brandenburg von der SPD und Dietmar Woidke zerschreddert wurde. Vielen Dank, Dietmar.
Ja, vielen Dank, dann wissen wir auch, was wir am Donnerstag schreddern werden. Die Partei Die Linke.
Richtig.
So, das war's für heute. Nochmal die herzliche Bitte, wenn ihr könnt, wenn ihr unsere Arbeit wertschätzt, dann würden wir uns sehr über eine Schenkung von euch freuen, über eine freigiebige Zuwendung. Das geht über PayPal, das geht über Banküberweisung, das geht in anderer Form auch bei den Patronen der Freiheit. Es ist wirklich super und ansonsten grüßen wir Zehntausende, die auch heute hier wieder zugehört haben.
Basta.berlin, dann klickt doch mal alle dann auf diese Seite. Da findet ihr nicht nur die Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt, sondern auch noch alle möglichen Folgen, die wir jemals hochgeladen haben und unseren Webshop. Liebe Grüße an die Michi. Da gibt es auch eigentlich immer monatlich ganz viele tolle neue Produkte. So.
Ja, was mich eigentlich interessieren würde, genau kennen wir unsere Zugriffszahlen ja nicht. Meinst du, dass uns mehr Leute hören, als die Grünen wählen?
Also für Brandenburg könnte das vielleicht sogar hinhauen. Also die FDP haben wir auf jeden Fall locker eingeholt.
Ja, super. Wichtig ist ja schon mal, dass alle Parteimitglieder der Partei uns zuhören oder auch sehen. Und das ist schon mal ein guter Anfang. In dem Sinne, Leute, das war's für heute. Und am Donnerstag geht's weiter mit Bastard 243. Ich bin Benjamin Golme. Tschüss.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüssi.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort, Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport, denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten, bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin. der alternativlose Podcast.